Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wir hatten ja schon die letzten zwei Male Ausschnitte aus meinem Vortrag zum Thema Strafverfahren beim Bund Deutscher Detektive. Heute gibt es den dritten und letzten Teil. Wir schauen uns da an die Beweismittel und wie der Prozess dann zu Ende geht. Dazu wie immer viel Spaß. Sie müssen als Zeuge vor Gericht aussagen. Sie müssen als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen. Es sei denn, Sie haben ein Aussageverweigerungsrecht. Die klassischen Aussageverweigerungsrechte wären, ich müsste mich selbst belasten oder ich müsste eine sehr nahestehende Person belasten. Eltern, Kinder, Geschwister, Lebensgefährte, Ehegatte. Gegen all die muss ich nicht aussagen. Wenn ich aber aussage, dann muss es die Wahrheit sein. Ich darf nicht zu meinen Gunsten lügen. Ich darf nicht zugunsten meiner Frau lügen.
Man darf nichts weglassen und nichts hinzufügen. Das ist ein Schuldbegehen.
Nichts weglassen und nichts hinzufügen. Zweite Möglichkeit wäre, ich bin ein Berufsgeheimnisträger. Also der Rechtsanwalt, der Geistliche, dann gibt es noch Drogenbeauftragte, solche Geschichten. Da muss ich auch nichts sagen. Steuerberater, alles was eben in diesem Geheimnisbereich ist, Arzt, alle die haben hier die Möglichkeit, Stichwort Schweigepflicht, in dem Fall Schweigerecht. Ja, und auch da gibt es eine Neuerung, die Sie betreffen könnte, weil auch da gibt es eine Änderung, dass eben nicht nur dieser Geheimnisträger, sondern auch alle in Anführungszeichen Mitarbeiter dieses Geheimnisträgers dann unter dieses Zeugnisverweigerungsrecht fallen könnten.
Also wir haben schon für verschiedene Rechtsanwaltskanzleien
gearbeitet
und die haben uns dann zum Berufshelfer erklärt.
Genau, das darauf ich hinaus. Genau darauf ich hinaus.
Aber früher auch schon, ne?
Und es wurde jetzt eben extra neu geregelt. Ich habe es mitgebracht. Hier 53a Zeugnisverweigerungsrecht der Berufshelfer. In den Paragraph 53 genannt stehen ihre Gehilfen und die Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Berufshelfer, das ist dann, hätte ich jetzt vorher gesagt, ist jemand, der wirklich beim Angestellten ist, aber jetzt hier ist ganz klar, würde aus meiner Sicht auch dann der Detektiv, der eben speziell hier eingeschaltet wird, mit reinfallen. Ja, ob das ein Staatsanwalt, ein Richter dann auch so sieht, Sie werden es erleben. Ja? Also es heißt grundsätzlich, nur in Ihrer Funktion als Detektiv langt nicht, dass Sie sagen, ich bin Detektiv, ich sage nichts. Einer hat noch vergessen, Presse ist natürlich auch ganz heilige Kuh. Auch Pressevertreter müssen also nicht aussagen, wo sie jetzt irgendwelche Informationen her haben. Das heißt, wenn sie jetzt gegebenenfalls für ein Presseunternehmen arbeiten würden, Rundfunk, Fernsehen, selbe Spielchen. Ja, wenn sie da irgendwelche Ermittlungen machen würden in dem Bereich, auch da wären sie jetzt so eine Art Berufshelfer und könnten über die Schiene dann eventuell auch ein Zeugnisverweigerungsrecht haben.
Bitte. Zählt das auch für schwere Straftaten? Habe ich da auch so ein Zeugnisverweigerungsrecht?
Das ist genau der klassische Fall, der Mandant kommt zu mir und sagt, ich habe einen Mord begangen. So, jetzt müsste ich theoretisch das melden. Darf es aber nicht. Weil theoretisch bin ich verpflichtet, diese Straftat jetzt anzuzeigen, wenn mir eben so eine schwere Straftat hier bekannt wird. Darf es aber nicht. Ja, deswegen vertrete ich solche Lawyers gar nicht, da komme ich nicht in solche Gewissensbisse. Also, Zeugnisverweigerungsrecht haben wir besprochen. Haben auch gerade schon, was passiert, wenn Sie nicht kommen? Sie sind als Zeuge geladen und kommen nicht.
Ordnungsgeld.
Ordnungsgeld, üblicherweise 1.000 Euro. Und was noch viel lustiger ist, Sie werden abgeholt und zwangsweise vorgeführt. Das heißt, früh um 5 kommt die Polizei, dass auch alle im Haus schön mitkriegen, wie sie abgeholt werden. Ja, und dann werden Sie hier zwangsweise vorgeführt. Sollten Sie sich ersparen. Sie fliegen drei Wochen in Urlaub. Sie kommen am Frankfurter Flughafen an, die Handschellen klicken. Was ist passiert?
Vorführungshaftbefehl.
Ja, Sie haben während dieser 3 Wochen eine Ladung zum Gericht gekriegt. Sie sind nicht erschienen, also werden Sie jetzt Haftbefehl gesucht. Heißt, wenn Sie im Urlaub fahren oder fliegen, egal wie, müssen Sie dafür sorgen, dass Ihre Post kontrolliert wird. Wenn Sie das nicht tun, könnte genau sowas rauskommen. Wird sie natürlich dann aufklären, alles gut, dann wird es auch wahrscheinlich kein Ordnungsgeld geben, aber erst einmal klicken die Handschellen. So ein Fall gab es reihenweise, in Regensburg war das. Da hat das Gericht über einen privaten Postzusteller diese ganzen Zeugenladungen verschickt und der hat die irgendwo in den Straßengraben geworfen und nicht ausgeliefert. So, und dann wurden also hier reihenweise Zeugen verhaftet, ja, und dann hat das Gericht gesagt, irgendwas stimmt hier nicht, und dann haben wir eben rausgekriegt, dass der die gar nicht ausgeliefert hatte, diese Ladungen. Da sind sie doch dahinter gekommen, ja, nachdem das ganze Gefängnis mit Zeugen voll war. Ja. Also, deswegen, Sie müssen kommen, Sie müssen dafür sorgen, dass Sie davon Bescheid bekommen. Vor allem, wenn Sie beruflich sowieso öfter mal als Zeuge vor Ort sein müssten, müssen Sie damit rechnen und dann müssen Sie auf alle Fälle schauen, dass Ihre Post entsprechend hier überprüft wird. Was müssen wir noch beachten? Auch wenn Sie nichts wissen, kommt immer wieder vor, dass jemand als Zeuge benannt wird und der weiß nichts. Dann kann ich jetzt sagen, lieber Richter, ich weiß nichts, ich komme nicht. Sondern Sie müssen hingehen und sagen, ich weiß nichts. Also wenn Sie eine Ladung haben, müssen Sie dorthin. Es sei denn, Sie haben einen sehr guten Grund. Was wäre ein sehr guter Grund, nicht zu erscheinen?
Krankheit.
Tod. Krank, tot, klar. Da braucht man auch nicht erscheinen.
Ja, aber Urlaub geht auch, wenn man da Bescheid sagt.
Eine seit Längen gebuchte Urlaubsreise, eine wichtige Prüfung gerade in dem Termin, das wären alles gute Gründe. Kein guter Grund ist, ich muss arbeiten. Wenn Sie selbstständig sind, ist eh klar. Und wenn Sie Arbeitnehmer sind, der Arbeitgeber muss Ihnen für diesen Prozess freigeben. Ja, Sie kriegen dann auch das Zeugengeld. Also das ist also auch keine Ausrede, die jetzt hier vor Gericht zählen würde.
Wir sprechen aber immer nur über die Strafprozesse.
Wir reden nur mit dem Strafprozess hier. Zivilprozess, andere Baustelle. Aber ja, wenn ich im Zivilprozess als Zeuge benannt bin, ändert sich auch nichts. Gleich, da muss ich kommen. Ja, ja, ändert sich nichts. Also, Zeuge. Sachverständige ist klar. Richter wissen alles, aber eben doch nicht alles. Und wenn eben etwas nicht gerichtsbekannt ist, dann brauche ich einen Sachverständigen. Sei es, wenn es um medizinische Sachen geht oder was auch immer. Oder zum Beispiel ein Unfall, wie der zustande gekommen ist. Da würde ich also dann würde ein Sachverständiger gegebenenfalls aussagen, wie das Ganze gelaufen ist. Augenschein haben wir gerade schon das Beispiel in dem Baumarkt. Und Urkunde kann alles, gibt es so eine schöne Definition, eine verkörperte Gedankenerklärung, die zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt und geeignet ist. Also auf Deutsch alles, was in irgendeiner Form Beweiskraft haben könnte. Auch früher der klassische Bierdeckel mit drei Strichen drauf. Wenn ich jetzt einen weggekratzt habe, war es ein Betrug und eine Urkundenfälschung. Weil eben anhand dieser drei Striche die Bedienung hinterher eben drei Bier und nicht zwei Bier kassiert hätte. Und alles das könnte ich jetzt eben hier in diesem Verfahren als Beweis vorlegen. Bitteschön.
Das ist einige Jahre her, da waren wir als Zeuge bei einer Gerichtsverhandlung am Amtsgericht geladen. Es ging um Hehlerei. Mhm. Und wir hatten also in Absprache mit der Polizei die einen Beschuldigten einige Zeit observiert.
Ja.
Unser Observationsbericht ging über die Polizei an die Staatsanwaltschaft, wurde Gegenstand der Akte. Und der Richter hat sich also nachher in der Verhandlung fürchterlich aufgeführt und hat gesagt, er kennt diesen Observationsbericht nicht an, weil der die Polizei nicht angefertigt hat. Aber ich sage, wieso? Wir sind doch Zeuge. Ja, wir haben doch das wahrgenommen, wir sind Zeuge, wir können aber über das aussagen, was in diesem Observationsbericht drin stand. Der hat sich aufgeführt, also das war für uns völlig nicht nachvollziehbar.
Meine Güte, sind halt
nicht. Nachher hat er sich, nach Intervention des Staatsanwaltes, ja, ne, der also dann gesagt, ja, Herr Vorsitzender, und dies und das und jedes. Aber so richtig überzeugt war mit unserem Observationsbericht nicht, weil wir irgendwas Verkehrtes ermittelt haben, sondern nur, weil der eben nicht offiziell, also so nach seiner Sicht, richtig über die Polizei eingeführt wurde. Das Amtsgericht sage ich jetzt erst gar nicht, ne, aber das war nicht das erste Mal passiert.
Also ist mir jetzt auch schlaf, weil ob ich das jetzt über die Polizei und die Staatsanwaltschaft kriege, ob es jetzt über Sie kommt, der Bericht ist immer dasselbe. Ist ja egal, ja. Also sehe ich keinen Unterschied. Ja. Mein, wo Richter sehr wohl einen Unterschied machen, ist Zeuge und Urkunde. Wenn ich zum Beispiel eine Aussage vor der Polizei habe, dann will der Richter trotzdem den Zeugen sehen. Der Richter wird sich nicht darauf hin nageln lassen, dass er sagt, okay, mir langt die Aussage bei der Polizei. Er will den Zeugen sehen. Ist klar, warum will er den Zeugen sehen? Warum will er den selber hören?
Ja, weil er die Ja,
Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, ganz klar.
Ja, und, ja. Ja, und auch die direkte, wenn das hier selbst sehen, also müssen Sie ja selbst ein Bild davon machen. Auch
noch. Darum geht's. Ja. Das heißt, eine frühe Zeugenaussage würde nur dann eine Rolle spielen, wenn es den Zeugen nicht mehr gibt. Ja, ich hatte mal einen Fall, da war eine junge Dame in der Diskothek mit zwei Bekannten und dann fragt die junge Dame einer, ob sie mit ihm tanzen will. Sagt sie, nee, du danke, ich bin hier mit zwei Bekannten. Und dann hat er ihr ein Glas ins Gesicht geschlagen. Ja, und sie hatte noch riesen Glück, die junge Dame, weil das Glas genau so ums Auge rum war. Also sie hatte dann nur Narben, aber das Auge war in Ordnung. Und der Typ hat dann behauptet, ich war gar nicht in der Disco. Dann musste er irgendwie reingebeamt worden sein. Und das Problem bei der Geschichte war, dass es jetzt zwei Zeugen, die zwei Bekannten von der jungen Dame, das waren amerikanische Soldaten, die zu dem Zeitpunkt im Irakkrieg waren. Und dann hat der Richter gesagt, ich habe zwar die Aussagen von diesen zwei Zeugen, aber hier geht es um Gefängnis oder nicht, weil der Typ war schon vorbestraft und ich werde den nicht verurteilen, ohne die Zeugen live gehört zu haben oder gesehen zu haben. Also wurde der Fall so lange ausgesetzt, bis die zwei wieder zurückkamen, um dann als Zeuge vernommen zu werden. Und wenn sie nicht zurückgekommen wären, weil sie gefallen wären als Soldaten im Krieg, dann hätte der Richter eben diese Urkunde verwendet. Aber solange die Möglichkeit bestünde, diese Zeugen zu vernehmen, würde auf die Zeugen bestehen. Stichwort Glaubwürdigkeit, vor allem wenn es halt um so eine schwerwiegende Geschichte geht. Ob jetzt halt jemand zwei, drei ins Gefängnis geht oder nicht, aber der Richter nicht sagen, machen wir mal, der kann ja mal ein bisschen sitzen, dann schauen wir, sondern er wird es eben dann schon hier genau geklärt haben wollen. Das sind also die Beweismittel, die jetzt hier in der Beweisaufnahme eine Rolle spielen können. Nach der Beweisaufnahme kommen dann die Plädoyers. Der Staatsanwalt sagt, wie er die Sache sieht. Der Verteidiger sagt, wie er die Sache sieht. Und als allerletztes haben wir das sogenannte letzte Wort. Das hat also immer der Angeklagte. Und wir sind in Deutschland, das wird das alles hier sehr genau aufs Verfahren Wert gelegt. Wenn das zum Beispiel vergessen werden würde, also Richter vergisst, den Angeklagten nach dem letzten Wort zu fragen, dann wäre das Urteil damit schon tot, weil es eben ein Verfahrensfehler vorliegt. Da könnte alles noch so toll gewesen sein. Ja, und jetzt stellen wir uns jetzt so einen Fehler in diesem NSU-Prozess vor. Ich übertreibe jetzt, Jahrzehnte läuft und dann würde so ein Fehler, würde das ganze Ding sprengen. Also es wäre eine absolute Katastrophe. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis hierher, vor die Plädoyers, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass sich die Verfahrensbeteiligten auf irgendwas einigen. Gibt es oft so eine Absprache zwischen Staatsanwalt, Richter und Verteidiger, dass man eben irgendwas vorher schon ausmacht, wenn zum Beispiel der Angeklagte es zugibt oder wie auch immer. Bis hierher besteht auch die Möglichkeit, auch das Verfahren einzustellen oder das Verfahren gegen Auflage einzustellen. Und guter Tipp an Sie, falls Sie jetzt mal eben nicht in der Zeugen, sondern in der Angeklagtenrolle wären, nehmen Sie solche Angebote an. Ja, wenn der Richter von sich aus vorschlägt, einstellen oder einstellen gegen Auflage, tun Sie es. Weil wenn Sie es nicht tun, machen Sie dem Richter Arbeit. Wenn Sie dem Richter Arbeit machen, wird er nicht erfreut sein. Hatte so einen Fall vor 2 Jahren ungefähr. Da soll einer irgendwie aus dem Fenster die Nachbarin beleidigt haben. Das ist wirklich so eine Gurkengeschichte. Und dann hat der Richter gesagt, mir ist das alles zu blöd. Ich würde das Verfahren gegen Auflage, was weiß ich, 300 Euro ans Tierheim einstellen. Und da hat der Angeklagte mal gesagt, nein, ich war das nicht, ich habe das nicht gemacht. Also ist er wegen Beleidigung verurteilt worden. Also deswegen nehmen Sie solche Angebote an und zahlen Sie 300 Euro und alle sind glücklich, Sie haben keine Eintragung und alle können schön weitermachen.
Ich habe nur eine Frage. Oftmals wird ja auch gegen ermittelnde Detektive ermittelt.
Ja.
Auch erst recht im Chaosbereich. Mir selber schon passiert, dass ich von der Polizei kontrolliert wurde. Nachts in Würzburg vor ein paar Jahren, da wurde ich angesprochen, ob ich schon mit der Polizei zu tun hatte. Sage ich natürlich auf Berufswegen. Was war denn da mit der gefährlichen Körperverletzung und so weiter, wovon ich selber persönlich gar nichts wusste. Es war ein Ermittlungsverfahren gegen meine Person, die eingestellt wurde, ohne meines Wissens. Die Polizei das aber in ihrem Register nicht sieht, ob ich jetzt beurteilt wurde oder ob es eingestellt wurde. So, und meine Frage ist, wenn gegen uns stillschweigend ermittelt wird, wie lange das gespeichert ist bei der Polizei?
Also ich würde auch sagen, theoretisch unendlich.
Aber da gibt es aber für die Polizei sind noch 10 Jahre.
Ich sage ja theoretisch. Die müssen es natürlich löschen, aber wenn ich gar nichts davon weiß und sie würden es nicht löschen, habe ich ja keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen.
Es gibt ja Detektive, die haben in ihren 20 Jahren vielleicht schon 10, 15 Verfahren, die eingestellt wurden. Die sind ja dann bei jeder Polizeikontrolle der größte Gauner in Hessen. Ja?
Also, klar.
Man kann einen Antrag stellen, ins Verfahren eingestellt wird, den kann man einen Antrag stellen.
Wenn ich es weiß, wenn ich es gar nicht weiß, kann ich auch keinen Antrag stellen.
Ja? Aber kann man sich, damit man es weiß, das ausdrucken lassen oder Informationen?
Das ist alles behördenintern.
Das ist das Führungszeugnisbeleg Art 0.
Sie kriegen nur das Polizeiführungszeugnis und da stehen ja nur Vorteile drin. Also von daher haben Sie als Privatperson erstmal keine Chance. Also
jeder Bürger hat das Recht, letztendlich bei der Polizeibehörde Auskunft zu verlangen über alle Daten, die letztendlich bei der Polizeibehörde, beim Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, wie auch immer, dort gespeichert sind. Alles. Und dieses Auskunftsrecht kann man kostenlos wahrnehmen. Da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen gehabt, auch hier in der Runde.
Aber wie gesagt, es gibt die offiziellen Informationen, da gibt es vielleicht noch irgendwelche, von denen wir alle gar nichts wissen.
Naja, also ich habe jetzt über meine Person Auskunft eingeholt, ja. Mache ich jedes Jahr einmal,
okay.
Alle 12 Monate.
Ja.
Geht dann über 3-4 Seiten, das ist schon ganz interessant, was da alles drin steht. Und da gibt es dann Verjährungsfristen, nicht nur von 10 Jahren, sondern auch von 20 Jahren, 25 ja. Jahren, also das ist schon gewaltig.
Ja. Also wie gesagt, Stichwort 25 Jahre, so einen Fall hatte ich auch mal. Da wollte einer, ein 50-Jähriger, die Jägerprüfung machen. Und bei der Jägerprüfung wird natürlich auch die Zuverlässigkeit überprüft. Dann hat sich herausgestellt, dass er als 20-Jähriger mal verurteilt worden ist wegen Drogenmissbrauch. Da war das nach 30 Jahren noch drin gestanden. Und nach 30 Jahren wurde er als nicht zuverlässig eingestuft. Also in dem Moment, wo es um Waffen geht, ist alles, was nur ein Hauch von irgendwie ist, schon zu viel. Ja. Kann man sich jetzt bis hierher nicht auf irgendeine Sache einigen? Also einstellen so, einstellen gegen Auflage. Dann wird der Richter ein Urteil machen. Und dieses Urteil lautet dann entweder Freispruch oder teilweise Verurteilung oder eben ganze Verurteilung, je nachdem, was der Staatsanwalt angeklagt hat. Das ist die Grenze. Es gibt ja diese inzwischen leider oft vorkommenden Fälle, wo einer am Boden liegt und der andere tritt ihm jetzt gegen den Kopf. Jetzt ist die Frage, ist es eine gefährliche Körperverletzung, ist es ein versuchter Totschlag? Ich kann beides anklagen. Wenn es halt nur als gefährliche Körperverletzung angeklagt ist, dann kann der Richter nicht wegen versuchten Totschlags verurteilen, weil das ja gar nicht angeklagt war. Also das ist die Grenze.
Hatte der Richter die Möglichkeit, ihn selbst das zu entscheiden später?
Nein. Er kann nur das, was angeklagt worden ist, nur darüber kann er entscheiden.
Kann er denn nicht das Verfahren einstellen und sagen, also da wie die Staatsanwaltschaft nochmal?
Nein. In dem Moment hier, das ist er schon angenommen. Es ginge theoretisch bei diesem Beginn. Ja, dass er ihm vorher sagt, also Freunde, es kann auch sein, dass sich das erst während des Verfahrens rausstellt.
Ich meine, der muss das doch mal selbst einschätzen können, wenn man etwas dazu Folgen haben könnte. Sowas. Das kann doch nicht, er kann sich doch nicht nur auf den Staatsanwalt verlassen.
Das ist ja genau diese Teilung in Deutschland, dass wir exekutive Judikative haben. Der Staatsanwalt klagt an und der Richter überprüft, was der Staatsanwalt angeklagt hat. Aber nur das, nichts anderes. Er kann nicht selber entscheiden, was er jetzt meint, was vielleicht passen würde, sondern muss sich auf das verlassen.
Der Staatsanwalt kann das doch mal, ich sag jetzt mal, sagen, okay, war gar nicht so schlimm. Und der Richter sagt also, das ist doch eigentlich eindeutig für mich, Mordversuch oder.
In dem Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, ich kann auch wegen gefährlicher Körperverletzung bis zu 10 Jahre Gefängnis geben. Es ist ja nicht so, dass der dann da mit Du rauskäme. Und wenn ich eben sage, es war eine sehr üble, sehr schwere gefährliche Körperverletzung, dann kriegt er halt 8 Jahre ohne. Ob ich jetzt 8 Jahre ohne wegen gefährlicher Körperverletzung oder wegen versuchten Totschlags kriege, wird für den Täter ziemlich wurscht sein. 8 Jahre sind 8 Jahre.
Solche Staatsanwälte, wenn du schießt, egal, kurz vor Pensionierung, die dann eben halt den Haken machen. Ja,
ja.
Ja, klar.
Ganz klar. Ist ja bei den Richtern dasselbe. Ja, auch da gibt es solche und solche. Zwei, drei Fachbegriffe noch, die das Ganze so ein bisschen umrunden. Wir haben gegebenenfalls eine Nebenklage. Was ist das Schönes? Wann habe ich eine Nebenklage bei so einem Strafprozess?
Da kann auch nochmal gesondert klagen.
Ja, also Nebenklage heißt, bei schweren Straftaten gegen Leben, gegen Gesundheit, kann das Opfer oder die Hinterbliebenen als Nebenkläger mit im Prozess dabei sein. Bedeutet, er ist die ganze Zeit dabei, auch wenn er zum Beispiel Zeuge wäre und gewisse Zeit draußen sein müsste, dürfte er die ganze Zeit dabei sein. Und er kann eben schauen, dass in seinem Interesse dieser Prozess richtig läuft.
Das geht aber bei Wirtschaftsstraftaten.
Bei schweren Wirtschaftsstraftaten. Also, dass eben einfach hier das Opfer dann einen Überblick hat über dieses Verfahren und gegebenenfalls halt mit eingreifen kann, hat er noch ein eigenes Plädoyerrecht. Dann gibt es ein sogenanntes Adhäsionsverfahren. Was ist das Schönes?
Ja? Also Zusammenführung von Zivil- und strafrechtlichen Angelegenheiten.
Bin begeistert.
190
StGB. Ein Wahnsinn.
Alles Profis hier.
Alles Profis hier, ja? Was erzähle ich überhaupt hier, ja?
Das ist unser Grundding. Du warst schneller.
Ja, Entschuldigung.
So, wird in Deutschland leider relativ selten gemacht, weil dem deutschen Staat das Opfer in Anführungszeichen ziemlich egal ist. Hauptsache, der Täter wird bestraft, Hauptsache, die Staatskasse wird gefüllt. Wenn ich was zu sagen hätte, wäre das das allererste, was der Täter machen müsste, nämlich Wiedergutmachung des Schadens, bevor dann an die Staatskasse irgendeine Kohle geht. Aber mich fragt immer keiner.
Das muss der Richter nämlich abnehmen.
Ja.
Damit er sehr resistent ist, dann sagt er, nee.
Ja, vor allem, es ist wieder zusätzliche Arbeit. Zusätzliche Arbeit, muss er wieder mit Zivilrecht sich Gedanken machen. Nee, das soll lieber der Kollege am Zivilgericht machen. Also deswegen wird es eher selten gemacht. Jetzt haben wir also das Urteil. Geldstrafe, Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben.
Anhängen, Berufung, Revision.
Ich sage ja, Profis, ja, also ich kann entweder das Urteil annehmen oder rechtskräftig werden lassen. Ich kann gegen das Urteil Berufung einlegen, ich kann gegen das Urteil Revision einlegen. Unterschied Berufung, Revision?
Berufung geht der sachliche Hintergrund nochmal überprüft und ja. Revision die Verfahrensfehler.
Nein. Ich sage ja, ich brauche hier gar nichts mehr erklären. Also, bei der Berufung gibt es denselben Prozess nochmal komplett neu. Mit dem höheren Gericht, dieselben Zeugen, dieselben Beweise, alles dasselbe. Und es wird noch einmal das Ganze durchgekaut und es wird noch einmal von diesen neuen Richtern das Ganze gewürdigt. Bei der Revision geht es nur noch um Verfahrensfehler. Wir haben gerade das Beispiel mit dem letzten Wort. Wenn das gefehlt hat, ist es ein Verfahrensfehler, dann kann ich gegen das Urteil Revision einlegen. Heißt aber nicht, dass dann der BGH oder je nachdem, wo die Revision hingeht, dann das Urteil ändert, sondern die verweist es nur zurück und dann muss das Ganze noch einmal neu gemacht werden. Ja, wir haben alle viel Zeit und viel Geld und deswegen kann man es dann auch alles so entsprechend managen.
Ich habe nochmal eine Frage.
Ja, bitte.
Ich bin jetzt Montag in einer Woche zu einem Verfahren beim Größeren Landgericht geladen.
Ja.
Folgender Hintergrund. Es geht also um organisierte Bandenhehlerei.
Okay.
Und der Haupttäter ist vor einem knappen Jahr schon mal wegen Hehlerei verurteilt worden, zu 2 Jahren, 6 Monaten. Da waren wir alle sehr froh gewesen, dass er das gekriegt hat. Aber es stand noch ein zweites Verfahren im Hintergrund, was wesentlich höheren Umfang hatte. Nach unserer nicht juristischen Einschätzung hätte der dafür mit Sicherheit 5 bis 7 Jahre verdient, weil das war ein richtig Ding oder ist ein richtiges Ding.
Okay.
Jetzt kam irgendwann die Mitteilung des Landgerichts, Amtsgerichts, also des Schöffengerichts, das Verfahren gegen ihn wird eingestellt. So, waren alle konsterniert.
Dieses Größere.
Ja, ja, das Größere. Hm? Warum, weshalb? Angeblich so hätten Staatsanwalt und Gericht einen Deal gemacht, in Anführungszeichen. Dadurch, dass er ja schon zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden ist, lässt man das andere Ding fallen. Voraussetzung ist, er nimmt die Revision zurück aus seinem ersten Verfahren.
Alle weniger Arbeit, alle ja, glücklich.
Nimmt die Revision zurück und das Ding ist rechtskräftig und das Ding lassen wir fallen.
Ja.
Dann haben also die Anwälte, und wie gesagt, das ist eine größere Firma und die hat dementsprechend Anwälte, die auch für Geld das richtig durchbringen. Die haben also Beschwerden und alles Mögliche angelegt.
Ja.
Und das Verfahren findet also jetzt doch statt.
Ist ja dasselbe wie diese Duisburg-Geschichte, wo er ausgerichtet hat, ach, wir wissen, gibt es keinen Schuldigen, wir lassen es mal sein. Und da wurde er dann auch erst auf Antrag der Geschädigten ist eben jetzt wieder aufgenommen.
Aber meine Frage wäre jetzt, man sagt ja immer, naja, Deal tut man ja nicht so.
Ja.
Also der Begriff Deal ist ein bisschen verpönt auch. Ne?
Ja, klar.
Aber offensichtlich ist das juristisch okay.
Das ist definitiv machbar. Ich meine, wenn alle Beteiligten zustimmen, ist ja der Entscheidende bei diesem Deal. Ja, und vielleicht gab es dann auch irgendwelche Beweisschwierigkeiten oder sonst irgendwas und vielleicht hat ihm auch diese 2 Jahre, 6 Monate Geschichte nicht 100% wasserdicht angesehen, haben wir gesagt, okay, also Hauptsache so, bevor gar nicht.
Ja. Und wie gesagt, aber die Nebenklage, die hat uns das durchgesetzt.
Ja, das ist eben genau der Zweck der Nebenklage. Na, dass ich eben dann sage, nee, was ihr für einen Deal macht, interessiert mich nicht, ich will, dass das Ganze hier nochmal aufgerollt wird.
Das muss also ein Riesenbau gewesen sein, aber wie gesagt, jetzt findet oder der entsprechende Prozess statt. Dann muss halt mal gucken, was rumkommt dann.
Ganz genau.
Ich habe nochmal eine Frage.
Bitte schön.
Für den Nebenkläger.
Ja.
Bei schweren wirtschaftlichen Verfehlungen, was ihm das für bedeutet,
was dazu? Ja, wenn es dann zu diesem Bereich Bandensachen reingeht. Also wenn es wirklich halt dann auch Schaden in die Hunderttausende geht, so in dem Bereich.
Großer Schaden.
Genau. Ja, das war jetzt von der Straftat bis zum Urteil. Fragen, Wünsche, Anregungen. Alle jetzt schon um 10:30 erschlagen, ist aber kein guter Voraussetzung für den Tag.
Erstmal vorab, ich fand das großartig, wie Sie das vorgetragen haben.
Vielen Dank.
Das war wirklich klasse. Es ist ein Thema, das uns noch lange beschäftigen wird und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal in Zukunft eine ähnliche Veranstaltung mit Ihnen durchführen. Alleine die Situation von verdeckten Ermittlern im Einsatz, der zum Beispiel ein Themenbereich, der auch viele von uns betrifft und der sehr spannend ist. Ich habe eine Frage noch, die, weil Sie eben das Stichwort sagten, schlechte Filme. Ich erlebe das auch immer wieder in den sogenannten schlechten Filmen. Da ist jemand und sagt, ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Meistens ein Detektiv, der in einer Notsituation ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen. Ich habe gar keine Rufnummer für solche Situationen. Ich behaupte mal, den meisten Kollegen, die hier sitzen, die kennen zwar alle Anwälte, aber ist so eine Notfallrufnummer eigentlich sinnvoll? Oder wie kann man sich für solche Situationen vorbereiten? Weil es wird dann wahrscheinlich im Berufsleben nur einmal passieren, dass man vielleicht sofort einen braucht. Aber haben Sie da einen Tipp? Gibt es da irgendeine Stelle oder irgendein System, das man für solche Notfälle aufbauen kann?
Also Sie sollten dann...
Eine Option.
Die mit der 0900er-Nummer, ja genau.
Wie ist das? Es gibt auch diese Pflichtverteidiger in Notsituationen, dass die Polizei sagt, hier, Sie können sich einen Anwalt holen. Wie sieht das aus?
Also... Sie sollten dann wirklich einen Anwalt Ihres Vertrauens von vornherein eben sagen, es könnte dies und jenes passieren, wäre es möglich, dass ich dann im Fall der Fälle eben anrufen könnte. Also ich habe jetzt auch nur ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, da hat einer nachts um 00:30 angerufen, weil er jetzt in U-Haft bei der Polizei sitzt.
Ja,
aber es war, wie gesagt, ein einziges Mal.
Also im Film haben wir alle einen Anwalt, also ich bin mal beeindruckt. Also,
im Film dürfen auch alle Ermittler in Wohnungen rein und alles mögliche. Das ist ja,
mit der Kreditkarte und
genau, hinterher. Genau, oder so, ganz genau.
Schön wäre es, wenn es so wäre.
Ja, ganz genau.
Herr Zitzmann, herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Vielen lieben Dank.
Danke. Das war der Vortrag zum Thema Strafverfahren. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen größeren Einblick in dieses Thema bekommen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.